Psst, aus. Psst. Nicht im Radio reden.
Es ist 19 Uhr, Sie hören Pi-Radio auf 88,4 Megahertz. Und in Halle begrüßen wir alle Zuhörer, Zuhörerinnen und in Hamburg ebenso. Potsdam will ich natürlich nicht vergessen. Es ist wieder mal Zeit für Funkfabrik B mit Afri und Veit.
88,4 Pi-Radio.
Hallo, Pi-Radio grüßt die Menschen. Sie haben 88,4 erwischt. Vielleicht auch 90,7. Immer Mittwoch und Donnerstag von 19 Uhr bis 6 Uhr früh.
Pi-Radio.
Want to get beamed up to the Starship Enterprise?
Go away, gang!
Check out my phaser.
Go away, gang! I have always my time with you! It's time to kill the boys to talk to!
Hey, girls! Hey, do you want to play some D&D with me? But hey, I'm Dungeon Master!
Go away, gang! I waste my time with you! You're about to get and fell down! Go away, I waste my time with you! Death and appetite, I recommend you! You can't just forget! Cause you ain't for the Jedi!
Hey, let's surf the net together.
Go away, gang!
But I found a really cool homepage.
Go!
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, liebe Punkrocker und Punkrockerinnen-Gemeinde. Hier ist wieder eine Sendung Funkfabrik B.
Eine Sondersendung, eine Cyberpunkerinnen-Sendung.
Und ein lieben Dank an unsere Musikredakteure und Redakteurinnen.
Ja, das waren die Budget Girls.
Die waren super.
Go away Geek. Ja, Geek ist so ein bisschen das Thema. Computer kennen wir uns voll mit aus, deswegen haben wir das einfach mal zum Themenschwerpunkt für heute gemacht.
Willkommen zu unserer Hello World Sendung.
Oh, hallo Afri. Da fällt mir ein, ich auf der U-Bahn hierher lese ich hier das Berliner Fenster. Wir sind ja auch die Berliner Runde, deswegen sind wir auch in Berlin.
Kurz den Berlin-Bezug herstellen.
Genau, also Berliner Fenster, das läuft ja in der elektrischen Bahn. Und da stand dann was von wegen 1001 Nacht. Hä, was? Was ist das für ein Binärcode? Verstehst du? 1001 Nacht.
Ach so, ja.
Und dann habe ich überlegt und ja, man kann daraus fast einen Binärcode machen, wenn man nämlich zwei Nullen vorneweg, also 00, 1, 001 und dann nochmal zwei Nullen hinten ranhängt. Dann ist es von binär umgerechnet in ASCII ist es ein Dollarzeichen.
Ah, verrückt.
1001 Nacht, überleg mal. 101 Nacht. Und das ist hier Funkfabrik B 101 Nacht.
1100101.
Ja, Computermusik haben wir auch.
Nun, willkommen zu unserer Hello World Sendung. Habe ich schon gesagt. Wir haben einen Studiogast.
Haben wir heute auch, ja. Wir haben ein bisschen Themen, aber hauptsächlich Computer haben wir auch. Einen hier im Studio. Und Ossam ist auch dabei. Kein Computer. Halb Mensch, halb Computer.
Unser halbautomatischer Techniker. Das wollte ich immer mal sagen.
Danke.
Ja, Gags. Wir haben letzten Monat Gags erzählt. Kam gut an, glaube ich.
Das probieren wir diese Sendung nochmal.
Nach dem nächsten Lied, oder?
Ja, bin gespannt, was die Musikredaktion rausgegraben hat.
Ja, wir machen erstmal eine kleine Zeitreise und dann geht's los.
Ah, okay.
Das ist unser Leben. Die 50er?
Meine Welt ist bunt.
Die 60er? Die 70er? Die 80er?
Computermusik, habe ich versprochen. Punks hier und Computer.
Funkfabrik B aus der Berliner Runde. Wir sind ja jetzt total digital aufgestellt hier im Studio und ich habe während des letzten Songs mit Veit geschattet.
Ja, das stimmt. Ich habe auch irgendwann dann reagiert, nachdem
du hast
ich
mit einem
AFK war.
Nachdem du bestimmt 2 Minuten AFK warst, hast du mit einem lapidaren LOL reagiert und dazu fällt mir eine Anekdote ein. Wir haben nämlich im Büro einen Praktikanten, der ist so eine Generation nach uns, der ist so 10 Jahre jünger als wir, so um die 18 und der hat mich letztens bloßgestellt, weil er gemerkt hat, dass ich noch LOL sage und hat mich für einen sehr alten Menschen gehalten.
Echt,
weil sowas,
schon so
sowas sagen nur alte Menschen. Und dann denkst du mir, scheiße, daran merkst du, dass du alt wirst.
Nicht nur daran.
Naja, ich hatte mich immer noch für einen jungen Hüpfer gehalten und jetzt muss ich mir von muss ich mir vorhalten lassen, dass ich LOL sage.
Man kriegt das ja gar nicht mehr so richtig mit auch, dass, dass sich doch gerade im Digitalen viel verändert, das ist ein gutes Beispiel, ja. Dass sich da irgendwie so diese Internetsprache verändert oder fast schon antiquiert ist. Aber ich glaube, irgendwann werden wir oder ich mich zumindest, weiß nicht, ob ihr noch bei Facebook seid, aber ich werde mich wahrscheinlich irgendwann dadurch outen, dass ich bei Facebook bin und mir mein Alter verraten dadurch sozusagen, weil tendenziell das irgendwie im Moment ja so ist, dass so irgendwie so ab 30, 40 irgendwie so die Anmeldungen bei Facebook gerade zunehmen, aber unter diesem Alter eher tendenziell abnehmend sind. Ne? Das ist irgendwie auch so eine Tendenz, von der kriege ich so richtig gar nichts mit. Und irgendwann ist man halt derjenige, der noch Facebook nutzt.
Das war Max. Max ist bei Facebook.
Deswegen haben wir ihn eingeladen.
Willkommen in unserer Sendung.
Das heißt, ich bin schon alt.
Endlich mal jemanden von Facebook eingeladen.
Jemand, der da noch ist. Es war nicht so leicht, jemanden zu finden, aber dann der zugibt im Radio.
Ein richtiger Facebook-Freund hier im echten Radio. Ja, nee, Max, der macht nicht nur Facebook-Kommentare, du machst auch einen eigenen Blog zum Beispiel, jetzt so von mir erstmal jetzt persönlich.
Ja.
Halle-Bezug hast du sogar auch.
Da bin ich geboren.
Da ist er geboren und jetzt ist er hier in Berlin und in Berlin machst du ja ziemlich viel mit WLAN, Hotspots und so die Richtung. Seit du irgendwie auch schon 17 bist oder? Also fängst du an, eine Internet-Computerfirmen aufzuziehen?
Ja, also ich habe mich mit dem Thema schon relativ zeitig beschäftigt, das stimmt, und bin dann irgendwann da so reingeschlittert und mittlerweile ist es ja tatsächlich zu meiner Profession geworden. Ich bin manchmal selber erschrocken. Es fing halt alles als Experiment an, das war es auch relativ lange und auf einmal mache ich das hauptsächlich und manchmal ist das ein bisschen komisch.
Aber ist doch aber, cool. Ist es so eine Art Hobby, was du hattest, was du dann quasi zur Professionalität ausgebaut hast? Oder?
Unbedingt, ja. Genau. Ja. Also es war im Prinzip am Anfang so ein bisschen aus der Not heraus. Ich musste irgendwie Geld verdienen, mein Studium finanzieren. Ich habe mir gedacht, ja, was machst du? Was kannst du denn? Computer reparieren? Das habe ich damals auch schon selber bei mir halt gemacht. Hat sich mit dem Thema immer beschäftigt, wenn man ein bisschen interessiert ist. Und dann bin ich halt einfach irgendwann losgefahren, nachdem ich eine Anzeige im Telefonbuch geschaltet habe und habe dann angefangen im Umkreis und Computer von Leuten zu reparieren, ne? So als PC-Service. Nur fing das alles an und so kam ich dann halt irgendwie dazu. Und dann später eben zum WLAN, als das so 2005 herum so ein großes Thema einfach wurde. Und ich da eigentlich erst so ein Frust ein bisschen hatte, dass es dieses WLAN, was es halt gab, auch gerade wenn man irgendwie mal in einem Hotel war oder so, damals ja noch mit der Familie, dass es einfach unverschämt teuer war, ja, wenn man da irgendwie ins WLAN wollte, also richtig
und langsam.
Ja. Teuer und langsam, ja. Und gab es dann halt irgendwann die Idee, da muss auch anders gehen, ne? Und daraus entstand dann sozusagen diese Idee, da sich mit dem Thema WLAN und offenes WLAN und Public Wi-Fi also im Allgemeinen zu beschäftigen.
Was kann denn ein WLAN, was du aufsetzt, was andere nicht können?
Was wir halt machen, mittlerweile muss ich wir sagen, wir sind mittlerweile zu einem Unternehmen geworden, was wir halt machen ist, dass wir uns auf öffentliches WLAN konzentrieren. Das heißt also WLAN, das im Endeffekt jeder nutzen kann. Und da gibt es ja ein paar Sachen zu beachten. Das eine sind die rechtlichen Aspekte, da kann man ja auch nochmal näher drauf eingehen, aber eine Sache, die mir fast wichtiger ist, sind die Sicherheitsaspekte von der IT-Seite und vom Netzwerk her. Denn wenn ich mich mit meinem Gerät zu einem öffentlichen WLAN verbinde oder eben auch Hotspot, wie es ja auch häufig genannt wird, dann gebe ich diesem Netz ja erstmal einen ziemlichen Vertrauensvorschuss. Ja, weil ich kenne das Netz nicht, mein Gerät ist voller Daten, voller persönlicher Daten und ich gehe erstmal davon aus oder vertraue darauf, dass das Netz abgesichert ist und dass andere Nutzer, die sich auch in dem gleichen Netzwerk befinden, nicht auf meine Daten zugreifen können, ja, auch wenn die ein bisschen pfiffig sind. Ja. Und das hängt viel davon ab, wie dieses Netz aufgebaut ist und wie professionell auch das gemacht ist und wie da auch auf solche Sicherheitsaspekte eben geachtet wurde. Und das ist
erinnert mich an meine Hochschulzeit, wo wir WLAN immer geguckt haben, ob wir offene Computer finden. Das ist natürlich alles total hochexperimentell gewesen und wir hatten natürlich die Genehmigung, das zu machen. Aber und wir haben immer so Computer entdeckt, wo dann so Nazi-Mucke drauf lag. Und das war natürlich alles total freigegeben und mit Schreibrechten.
Ah, oh, fantastisch.
Und das gab natürlich.
Weg quasi.
Weg quasi, genau. Klasse. Ja, aber wir sind jetzt natürlich ganz schnell durch das Thema gerannt. Mich interessiert natürlich zum einen.
Also, wir haben ja noch ein paar Minuten Sendezeit, genau. So gnädig ist hier die Regie heute.
Ich denke, nach dem nächsten Track interessieren mich vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Warum Deutschland relativ speziell ist und warum es hier so wenig offene WLANs gibt.
Ja. Gerade auch wieder Berliner Runde-Bezug.
Ja.
Wir haben es immer noch nicht geschafft in Berlin.
Nee, auch wenn die BVG jetzt so ein Experiment startet.
Ja, oder auf der Kastanienallee darfst du mal ein Stündchen.
Ah, eine Stunde.
Ja.
Aber mit registrieren und so.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, lame.
Ja, ich und mein Computer, wieder ein Computerlied und dann wieder Max und seinen WLAN.
Computer kaputt, alles ist weg, Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst, kein Handbuch dabei, RAM zu klein, Sanduhr, Sanduhr, Prozessor zu langsam, Cracks runtergeladen, Virus eingefangen, Netzteil vergessen, Akku ist leer, druck mir das mal aus, Düse verstopft, Patronen ist leer, Kabel zu kurz, schick mir das mal rüber, ist nicht angekommen, falsche Version, Update nicht verfügbar, viereckige Augen, Bildschirm ist schwarz, bei Google gesucht, gar nichts gefunden, Auktion verpasst, Software gezogen, ist schon wieder alt. Vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschriftet, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg, Plug und Play, versteh ich nicht, Drag und Drop, versteh ich auch nicht, Read Not Error, Sanduhr, Sanduhr, kein Dongle dabei, keine Flatrate, Posteingang voll, Trojaner eingefangen, Software im Arsch, Kontakte gelöscht, PIN-Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger bewegt sich nicht, Datenüberschuss, kein Wireless LAN, E-Mail nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr, 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 Sanduhr.
Oh.
Ich hab mein Computer.
Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr. Sanduhr kennen aber auch nur Windows-Nutzer, ne? Ja. Ich habe heute total geguckt, wie eine Kuh, wenn ein Auto hupt, als ein Mac-User mir im Büro gegenüber saß und meinte, mein Computer macht die ganze Zeit Sat.1.
Der Beachball.
Und ich einfach nicht geschnallt habe, worum es ging und mir dann visuell zeigen lassen musste, dass die analoge Sanduhr im Mac quasi ein bunter Kreis ist, der sich dreht.
Und aussieht wie das. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Gibt es bei Windows die Sanduhr noch?
Nee, das ist jetzt auch so ein komischer Kreis.
Ja, der, ne? Ah, so ein blauer
Rettungsring. Niemals Ende Kreis, genau.
Stimmt, ja.
Gefühlt.
Ja, das absolute Hasssymbol.
Ja. Wie, aber bei Linux, also gut, Linux kann man jetzt so nicht sagen, aber was hast du jetzt bei deinem Arc?
Da gibt es nicht, ich habe eine Maus.
Der
kann auf links nicht klicken, aber ja. Nö.
Der lädt nie. Afris Rechner lädt nie.
Mein Rechner ist...
Ja.
Betriebssysteme sind ja mittlerweile auch schon so fast ein Statement geworden, oder? Was man benutzt, ob man noch der Windows-Nutzer ist oder sich denn die Mühe macht, ein freies Betriebssystem zu installieren.
Also da ich in oder so Windows auf einem Mac.
Da ich in so einem hippen Kreuzberger Büro arbeite, bin ich der Einzige ohne Mac. Und mir wird immer unterstellt, dass ich Windows benutze, weil natürlich klar, wer kein Mac hat, hat Windows. Und ich streue mich denn kurz, aber
was ist das
für das Gespräch nicht?
Du musst das natürlich verraten.
Ach so, ich nutze Linux natürlich.
Okay.
Ja, natürlich. Das ist nicht unbedingt natürlich. Ich studiere ja auch irgendwas mit Computern und muss mit Schrecken feststellen, dass sehr viele auch Computertechnik- und Informatikstudenten ja häufig Windows verwenden, wo es mich echt verblüfft, aber auch dann zur Alternative greifen Mac.
Gut, bei Mac also, kann man ja noch entschuldigend sagen, weil es halt...
Ich will das jetzt gar nicht wertend. Nur als Linux-User bin ich eigentlich verblüfft, dass einfach nicht gerade technikaffine Menschen nicht einfach zu solchen Lösungen greifen.
Das ist, ich kann mir das ein bisschen herleiten. Also ich kenne auch viele Leute, die lange Zeit auch irgendwie so die PC-Fahne irgendwie so noch hochgehalten haben und dann irgendwann zum Mac gewechselt sind. Ich glaube, das ist so, wenn man... Und Linux ist natürlich das krasse Beispiel der Konfigurierbarkeit und so. Man kann halt viel machen, man muss aber teilweise auch viel machen. Und das ist so ein bisschen wie mit dem, das ist mir neulich mal aufgefallen, als ich mit Freunden darüber gesprochen habe, dass man hat da früher total viel mit so File-Sharing-Geschichten gemacht und so CDs gebrannt und getauscht. Ich meine, gut, CDs sind einfach out of life, so ein
Don't
bisschen.
Don't copy that floppy.
Aber man hat sich halt wahnsinnig viel Stress gemacht, um so an Sachen zu kommen. Und heute ist man halt teilweise einfach auch ein bisschen bequemer geworden und hat dann halt so ein Netflix-Abo. Und ich glaube, so kommt man dann irgendwie auch zum Mac und weil irgendwann will man es halt einfach ein bisschen einfacher haben und soll halt einfach funktionieren. Ja. Und verstehe ich auch ein bisschen.
Also Max ist nicht nur immer schon bei Facebook, sondern er benutzt auch einen Mac und
hat einen Netflix. Stimmt übrigens nicht. Also ich bin immer noch.
Wir sind hier die Datentrage Funkfabrik B. Am Ende können wir ein Profil über dich erstellen.
Was für eine Steilvorlage. Netflix habe ich auch mal ausprobiert unter Linux und das funktioniert überhaupt gar nicht. Oh. Ich bin ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht die ganzen Anbieter aufzählen, die ich schon durchgetestet habe, aber
doch.
Ich hatte mal ein Love-Film-Abo. Und jede DVD oder Blu-ray, die ich ausgeliehen habe, hatte mein Computer für ein Kopiergerät gehalten und hat sie nicht abgespielt.
Hat er irgendwo auch recht.
Und ich war quasi gezwungen, auf die günstigere und bessere Alternative des illegalen Downloads zurückzugreifen zu müssen. Bis vor kurzem erst Netflix anfing, Linux zu unterstützen, nur wenn man sich proprietäre Chrome-Builds runterlädt. Ja. Oder Amazon Prime kann inzwischen auch Linux und der Witz ist, ich kann aber nicht HD gucken, weil Linux und mein VGA-Kabel nicht DRM geschützt sind. Unser Techniker lacht, aber das ist eigentlich überhaupt, das ist so mega traurig. Ne? Also,
das DRM
ich muss
ist
mir,
das Problem. Ja.
Ich muss mir einen Computer kaufen mit einem Betriebssystem, was mehrere Kopierschutzformate unterstützt, aber auch das Kabel zum Monitor und der Monitor müssen diese Kopierschutzvorrichtungen technisch unterstützen. Und
alles, was du geguckt hast, musst du danach wieder vergessen.
Das auch. Und da frage ich mich doch, Mensch, Leute, kaufe ich mir doch für 99 Euro ein Lifetime-Abo bei shareonline.biz und lade mir einfach alles runter, was ich will.
Diese Sendung wurde gesponsert von Uploaded2.
Ja, aber hey, Mensch, wenn ihr es nicht hinkriegt, ne?
Gut, ja. Ja. Das ist richtig. Aber ich meine, was ja, ich glaube, was diesem Problem so ein bisschen entgegenwirkt, ist, dass die, jetzt sind wir so mitten im Tech-Talk hier, dass die Betriebssysteme Windows, Linux und macOS bei Apple ja mittlerweile auch immer unwichtiger werden, weil sich halt viel auf dem Browser verlagert. Mhm. Und da hat Google ja damals ein bisschen die Zeichen der Zeit auch tatsächlich erkannt. Mhm. Mit den, die haben ja diese Chromebooks, sind hierzulande noch wenig bekannt. In Amerika total der Renner, gerade im Bildungsbereich. Also für alle, die das noch nicht kennen, das sind im Prinzip Notebooks, die nur den Chrome Browser drauf haben, der stellt sozusagen das Betriebssystem dar und das führt dazu, dass die Geräte wahnsinnig schnell booten und eine sehr lange Akkulaufzeit haben und eigentlich kaum irgendwie langsamer werden können, weil es ist ja nur der Browser drauf und das setzt auf die Philosophie, dass da zukünftig halt einfach sehr, sehr viel bis vielleicht alles irgendwann mal im Browser stattfindet und das behebt dann vielleicht irgendwie auch die Probleme, Afri, die du angesprochen hast, dass dann Netflix nicht funktioniert, weil das dann einfach nur noch darauf ankommt, welchen Browser du verwendest. Hoffentlich. Also ich finde die Entwicklung echt ganz interessant.
Ja, wobei das funktioniert nicht ohne WLAN und ich möchte mal ganz kurz den Bogen zurückspannen zu unserem Thema.
Ja.
Warum komme ich nicht an jeder Ecke in Deutschland in irgendein freies WLAN?
Mhm. Es liegt in erster Linie wahrscheinlich daran, dass es nicht an jeder Ecke freies WLAN gibt. Was dann natürlich gleich zu der Frage führt, warum ist das so? Das hat hierzulande sicherlich was mit der ja schon viel diskutierten rechtlichen Situation zu tun, ja. Dass die Haftungsfrage übrigens bis zum heutigen Tage noch nicht geklärt ist. Wer haftet jetzt, wenn an diesem öffentlichen WLAN was Illegales passiert? Der Anschlussinhaber, aber der kann es ja gar nicht kontrollieren, ja, weil er gibt sein WLAN ja öffentlich frei. Oder haftet niemand? Das sagt aber natürlich die Politik, ja, das geht aber nicht, weil das wäre ja dann quasi eine Einladung für alle, die sich irgendwie kriminell betätigen wollen, die suchen sich dann einfach einen offenen Spot. Und die, in dieser Diskrepanz sind wir eigentlich, was das angeht, bis heute so ein bisschen gefangen und es hat niemand so richtig eine Lösung dafür. Es sei denn natürlich, man sorgt dafür, dass einfach niemand ermittelt werden kann. Und da gibt es halt technische Lösungen. Weil im Moment ist das Problem, wenn ich jetzt selber ein offenes WLAN anbiete und jemand loggt sich dort ein und macht Unsinn, dann werde ich identifiziert, weil jeder Internetanschluss ist ja nach außen erkennbar durch eine IP-Adresse. Ja? Und die ist ja natürlich durch meinen Internetprovider, wo ich meinen Internetvertrag habe, ist die mir zugeordnet und damit auch meine Adresse. Und ich bin ermittelbar. Ne? Mhm. Und das macht es dann natürlich echt schwierig, selber auch ein offenes Netz anzubieten. Und besser wäre es natürlich, diese IP-Adresse, die mir zugeordnet werden kann, ist gar nicht zu sehen nach außen. Und da gibt es halt technische Möglichkeiten, VPN, Virtual Private Networks, also so ein Stichwort, das jetzt ganz kurz mal gesagt im Prinzip so funktioniert, dass nicht die Anfrage vom eigenen Anschluss direkt ins Internet geht, sondern an einen Server und dieser Server stellt stellvertretend diese Anfrage und damit ist nach außen auch nicht meine IP-Adresse zu sehen, sondern die dieses Servers, der die Anfrage stellvertretend stellt, ja. Und sowas wird natürlich teilweise auch genutzt. Nachteil an der Sache, diese Infrastrukturen, die das ermöglichen, müssen natürlich bereitgestellt werden. Die kosten Geld, weil da gehen ja auch Daten durch. Und das führt natürlich dazu, dass man, wenn man sowas anbieten will mit dieser Lösung, so einen VPN-Anbieter braucht oder halt als Gastronom oder so eben einen Hotspot-Anbieter, ja. Das ist der Grund dafür, warum das, glaube ich, hier in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, weil es mich als Betreiber, wenn ich das sicher haben möchte, Geld kostet regelmäßig. Ja. Es gibt aber auch einen Vorteil dabei, nämlich der, das ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen, als ich im letzten Sommer in Europa unterwegs war. In vielen anderen Ländern gibt es tatsächlich WLAN an jeder Ecke.
Ja.
Aber zum einen ist es so, dass es noch, wenn es WLAN gibt, noch lange nicht heißt, dass ich da auch ins Internet komme. Das ist sozusagen auch mal die Frage, funktioniert es auch? Und die andere Frage ist, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, nach der Sicherheit dieses Netzes. Also wie sicher sind meine Daten und mein Gerät in diesem Netzwerk? Und da haben wir halt in Deutschland momentan die Situation dadurch, dass ich das, wenn ich das sicher anbieten möchte, eigentlich nur über so einen Dienstleister machen kann. Das ist zwar ärgerlich, weil es halt Geld kostet, aber auf der anderen Seite sind die Netze dafür in Deutschland auch alle oder die meisten eben dadurch relativ sicher und performant. Ja, das ist sozusagen die Kehrseite. Auch gibt auch einen positiven Effekt dementsprechend. Ich könnte vielleicht mal ein kleines Beispiel bringen, weil das ein bisschen besser illustriert, was in unsicheren Netzwerken passieren kann, beziehungsweise auch passiert ist. Ja. Mhm. Ist halt vorgekommen, dass in einem unsicheren Hotelnetz, das ging allerdings eher durch die Fachpresse als durch die populäre Presse, Leuten Daten entwendet wurden, die dann hinterher damit erpresst wurden, ja. Mhm. Oder Leute, die halt in ein bestimmtes Hotel eingecheckt haben, sich dort Leute, die auf diese Daten scharf waren, speziell von dieser Person, sich im Prinzip dort auch eingecheckt haben, um das Netzwerk zu kommen und um dort die Möglichkeit zu haben, halt an diese Daten zu entwenden. Momentan sind das Einzelfälle, aber es wird ja immer mehr digitalisiert. Ne? Und die Informationen verschwinden aus der Offline-Welt immer weiter. Und irgendwann desto mehr digitale Daten es gibt, desto größer ist auch die Gefahr, dass die halt abgegriffen werden. Ne? Und ja, das sind halt so Aspekte, wo es dann wirklich einfach auf Sicherheit ankommt und man sollte halt wirklich einfach schauen, wo man sich mit seinem Gerät einloggt. Oder wenn man sich in einem offenen Netz einloggt, das man nicht kennt, dafür sorgen, dass das eigene Gerät geschützt ist. Das hilft natürlich auch.
Also das ist jetzt die Frage, woran erkenne ich, ist das jetzt ein gutes oder ein böses WLAN und was kann ich einfach generell, sollte ich machen, damit ich wenigstens von meiner Seite aus ein bisschen mich wohlfühle?
Genau, also WLAN-Netze jetzt zu identifizieren, wie sicher sie sind oder wie nicht sicher sind, kann man mit Tools bestimmt machen. Mhm. Ja. Im Endeffekt erkenne ich es von außen kaum. Es gibt sicherlich Anbieter, wenn ich irgendwo Marken-WLAN habe, sage ich jetzt mal, dann kann ich davon ausgehen, dass es gewissen Standards entspricht. Viel wichtiger ist es aber vielleicht, sich mit seinem eigenen Gerät zu beschäftigen, ja, und da auch so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es sinnvoll ist, das zu schützen. Also es fängt natürlich erstmal damit an, dass man regelmäßig Updates macht. Das ist sicherlich das Banalste. Passiert aber nicht überall. Und dann solche Standards wie Virenscanner und eine aktive Firewall. Das sollte eigentlich normal sein. Kleinigkeiten sind dann sicherlich solche Dinge wie, dass man schaut, dass die Dateifreigabe zum Beispiel nicht aktiv ist, dass man also nicht standardmäßig seine Dateien allen anderen Nutzern im Netzwerk auch zur Verfügung stellt. Ja, also der Zugriff von außen auf das eigene Gerät sollte möglichst nicht möglich sein und nur optional aktiviert werden. Bei Windows kann man das übrigens teilweise relativ easy machen. Wenn man sich mit einem neuen Netzwerk verbindet, kommt so ein Fenster, was glaube ich von den meisten einfach weggeklickt wird, wo drei Netzwerktypen angeboten werden. Öffentliches Netzwerk, privates Netzwerk zu Hause oder Firmennetzwerk.
Das mit dem Haus sieht doch immer ganz sympathisch aus.
Genau, ab aufs Haus.
Ich fühle mich überall zu Hause.
Und wenn man halt dann an dem Moment auf das öffentliche, also sich in einem öffentlichen WLAN befindet, sich damit verbindet, dann kommt dieses Pop-up und man klickt dann auf öffentliches Netz, was das ja auch ist, dann nimmt Windows erstmal die wichtigsten Einstellungen vor, damit halt von außen kein Zugriff auf dieses Netz möglich ist. Also man merkt schon, es sind Kleinigkeiten, die teilweise aber viel bewirken, aber wir wissen ja alle, wie das im Alltag ist. Disclaimer werden einfach weggescrollt und wer liest sich das alles durch, ja? Also das sind ja meistens die Kleinigkeiten, auf die man eben nicht achtet.
Kleinigkeiten, das ist das Stichwort. Afri, wir müssen Nachrichten machen und vor allem die kleinen Nachrichten, die Schlagzeilen. Nur um hier mal im Sendeschema zu bleiben. Das ist ja ganz wichtig im Radio, habe ich gelernt.
Gleich nachdem ich noch drei Fragen stelle, folgende Schlagzeile.
Ach, Max ist noch eine Weile hier.
Internet. Nach Tod von E-Mail-Erfinder Tom Linson. Weltweite Schweigemails heute geplant. Berlin 0,6 Gramm Anstand für Würde bei Erika Steinbach gefunden. Was? Und Satzzeichenreform. Bundesregierung schafft Ausrufezeichen ab. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Hallo Radiohörer und Cyberpunks. Wir reden heute über Computersachen,
habe ich festgestellt. Falle ich dir ins Wort, 4 Minuten nach halb informiert.
Funkfabrik B, Nachrichten.
Wir geben uns Handzeichen.
Afri winkt, dann fängt Afri an.
Okay. Schwerin, Netz lacht über Polizei in Schwerin. Diese suchte einen türkischen Indianer. Das Internet lacht über einen Fauxpas der Polizei in Schwerin. Diese suchte per Twitter in einem Posting nach zwei türkischen Tatverdächtigen mit den Worten: Einer sieht aus wie ein Indianer. Oh, Backe. Zuvor hatte das Duo einen Stahlschrank geklaut.
Ein Tresor, wie man es macht im Wilden Westen.
Schwerin. Auf dem stand, zu verschenken. Das Das Internet postete als Antwort auf den Tweet der Polizei lustige Bilder und Sprüche aus dem Wilden Westen, die den Fahndungsaufruf veralberten. Mittlerweile hat die Polizei den Tweet wieder gelöscht und die Ermittlungen eingestellt. Die Ordnungshüter entschuldigten sich bei den Indianern für ihre schlagsige Wortwahl.
So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in Großbritannien. Zoo sucht faule Menschen, die einen Panda nachahmen sollen. Der Abenteuerzoo Chessington World of Adventures Resort in der englischen Grafschaft Surrey sucht mittels einer Zeitungsanzeige faule Menschen, die gern sitzen und es warm und knuffig mögen. Die Interessenten sollen einen Panda nachahmen. Dazu müssen sie sich in einem warmen Panda-Kostüm verkleiden, ist in der Annonce zu lesen. Der Zoo weist außerdem hin, dass ein Panda bis zu 14 Kilogramm Bambus am Tag essen kann. Erste Interessenten melden sich bereits auf der Anzeige. Meine Freundin sagt, ich solle mir den Job holen, wenn ich schon den ganzen Tag rumsitze, denn ich mich dafür auch bezahlen lassen kann. Satz. Wird ein Mann in englischen Medien zitiert. Ich würde vorschlagen, Afri macht die nächste Nachricht, dann kann Max den Sport machen.
Also wenn ich 14 Kilo Bambus am Tag essen könnte, wäre ich Sportler. USA, aus Kanone abgefeuerte Bowlingkugel soll Pferd erschlagen haben. Eine Pferdezüchterin aus dem US-Bundesstaat Wisconsin behauptet, dass ein 5 Monate altes Fohlen durch eine von ihrem Nachbarn mit einer Eigenbaukanone abgefeuerter Bowlingkugel erschlagen wurde. Sie hatte im Dach ihrer Scheune ein Loch entdeckt, die Kugel lag auf dem Boden und war rot. Das Pferd wurde angeblich tot auf der Weide mit einer großen Beule am Kopf gefunden. Wie kam das Pferd auf die Weide? Der knapp 800 Meter entfernte Nachbar gab zu, mit der Kanone aus Spaß mehrere Bowlingkugeln und Kegel abgefeuert zu haben. Er wird sich wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, fahrlässigen Umgang mit einer Waffe und Missbrauch von Bowlingkugeln und Kegeln verantworten müssen.
Turnen.
Düsseldorf. Weil Fußballclub schlecht spielt, Disco erteilt temporäres Hausverbot. Weil der Fußballclub Fortuna Düsseldorf schon wieder ein Spiel am Freitag verloren hat, entschied sich der Disco-Club Rodas Studios, den Fußballspielern ein temporäres Hausverbot zu erteilen. Fortuna Düsseldorf droht nach 25 gespielten Spielen in dieser Saison der Abstieg aus der zweiten Liga. Die Betreiber äußerten sich auf Facebook mit den Worten: Dieses charakterlose Gekicke ist einfach nicht mehr zu ertragen. Aus diesem Grund haben die Ruder Studios beschlossen, dem gesamten Team von Fortuna Düsseldorf ein temporäres Hausverbot zu erteilen.
So kann's kommen. Wettermagazin.
Oh, Afri, Wetter.
Es ist frostfrei hier im Studio.
Danke. Wir gehen wieder ab ins Studio B.
Zur zweiten Hälfte Funkfabrik B.
Nerd Talk.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Ja, und Max, der Gott sei Dank zu allem ganz viele Sachen sagen kann. Das ist schön, dass wir dich hier haben. Hallo Max.
Danke, hallo.
Ja, wo waren wir stehen geblieben, um nochmal so, was bisher geschah?
Bowlingkugel.
Ja, das ist schön. Nachrichten sind jetzt bei den Leuten hängen geblieben. Nee, also Max kennt sich aus mit WLANs, weiß, worauf man achten sollte. Und hat das euch auch schon erzählt. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen die letzte halbe Stunde.
Ja, die Frage ist ja jetzt eigentlich, die sich aufdrängt, müssen wir auf technische Lösungen wie VPN setzen oder gibt es irgendwann mal eine coole politische Lösung, die sagt, Mensch, freies WLAN für alle?
Das ist eine gute Frage, die sicherlich niemand beantworten kann, sonst gäbe es die Antwort schon.
Na gut, vielleicht habe ich es zu weit ausgeholt. Gibt es denn nicht Volksabstimmung Tempelhof gegen Störerhaftung? Das, also gibt es da noch keine politische...
Es gibt natürlich viele politische Strömungen, die sich dafür einsetzen. Vereine, Bewegungen ohne Ende, auch Wirtschaftsverbände teilweise, die natürlich sagen, das offene Internet, das wäre ein Riesenboost. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch eine Lobby, die sich die Politik halt auch kümmern muss. Und die sagen halt, was ist, wenn wir das jetzt komplett freigeben würden, dann könnte ja quasi jeder sich einfach an ein öffentliches Netz verbinden und könnte machen, was er will und wäre nicht zurückverfolgbar. Ne? Das ist einfach auch irgendwie für die Leute, die das entscheiden müssen in der Politik, auch einfach eine scheiß Situation gewissermaßen. Mhm. Ja. Ich wäre natürlich auch dafür sofort, dass es eine Entscheidung gibt, dass freies WLAN einfach verfügbar ist und dass es vor allem eine klare politische Richtlinie gibt. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ja, dass eigentlich ist momentan gar nicht so richtig das Problem, dass es einen politischen Kompromiss geben muss, sondern das Problem ist, dass es einfach keine klaren Richtlinien gibt und dass es ein Graubereich ist und keiner so richtig genau weiß, was er machen soll. Und es müsste eine Handlungsanweisung geben. Und es gibt ja auch ein Gesetzesentwurf dazu schon, der sagt, okay, man kann freies WLAN machen, man muss aber eine Vorschaltseite sich organisieren, auf der jeder Nutzer darüber informiert wird, dass er halt an diesem Punkt keine rechtlichen Zuwiderhandlungen sozusagen begehen darf und klickt dann auf Login und akzeptiert die dann damit. Das ist
der berühmte Disclaimer, den man wegklickt.
Der berühmte Disclaimer, das ist so ein bisschen die Logik von einem Grundstück mit einem Zaun, dass man halt sagt, da kann man natürlich auch rüberhüpfen, aber in dem Moment bin ich ja bewusst über einen Zaun geklettert, ja. Und hätte ich wissen müssen, dass ich das nicht darf, weil da abgesperrt ist. Und im Prinzip, das ist so eine ähnliche Logik, die auch dieser Disclaimer verfolgt, wenn man das so will. Ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass wenn man dann doch mal jemanden ausfindig macht, dass man dann sagen kann, ja, du hast es aber gewusst. Rein technisch gesehen wirkt es halt natürlich ein bisschen absurd. Nur dieser Gesetzesentwurf würde natürlich es einfach machen, öffentliches WLAN anzubieten, wenn man endlich wüsste, was man machen muss, um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. Ja. Der kommt aber im Moment nicht so richtig weiter, der ist ja jetzt schon wieder ein Jahr alt, ist das bei einem Entwurf geblieben. Und der Grund dafür ist einfach der, dass es ja mittlerweile die Vorratsdatenspeicherung wieder gibt. Ja?
Ja.
Und die Vorratsdatenspeicherung, die konterkariert diesen Entwurf, die behindern sich. Ja? Weil die Idee hinter diesem Gesetzesentwurf für das WLAN war nicht, dass man diese Störerhaftung, so nennt sich das ja, dass ich als Anschlussinhaber gegebenenfalls als Mitstörer haften muss, war nicht diese Störerhaftung abzuschaffen, sondern die Idee war, jeder, der öffentliches WLAN anbietet, ist ein Provider. Und als Provider bin ich von dieser Haftungsfrage ausgenommen. Und da war die Idee, wenn wir die Anbieter von WLAN einfach zu Providern machen, dann können wir das umgehen mit der Störerhaftung. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ja durch diese Vorratsdatenspeicherung überlegt wird, noch ist ja nicht ganz klar, wie das technisch umzusetzen ist, die Provider aber in die Pflicht zu nehmen, diese bestimmte Nutzerdaten vorrätig zu halten, was das komplett konterkarieren würde, weil dann wäre ich zwar ein Provider, juhu, müsste dann aber im Sinne der Vorratsdatenspeicherung wieder andere Pflichten erfüllen, die das wieder unmöglich machen. Und so behindern sich diese beiden Entwürfe, oder beziehungsweise die Vorratsdatenspeicherung ist ja kein Entwurf mehr, ist ja verabschiedet. So behindert das ein bisschen dieses WLAN-Gesetz und es ist einfach wahrscheinlich wieder die Frage bis zum Nimmerleinstag wieder vertagt. Nicht absehbar im Moment.
Ui, also doch VPN.
Ja, eben. Es gibt. Du hattest ja da schon so Ideen, diese Relaxbox, um mal kurz drauf zu sprechen.
Hier.
Damit kann man sich ja quasi selber auch ein bisschen helfen und seinen Freunden und Thema Flüchtlinge, da wo es jetzt auch die Abmahnwelle gab.
Genau, also.
Was ist das für eine Idee?
Also die Idee ist prinzipiell, dass man sozusagen einfach seine Daten über so einen sogenannten VPN-Tunnel schickt. Das ist ein sehr technischer Begriff. Man kann sich das halt so vorstellen, dass man wie so eine Leitung in der Leitung nochmal aufmacht und diese Leitung ist verschlüsselt. Das heißt, das impliziert ja, dass diese Daten sonst nicht verschlüsselt sind und tatsächlich ist es so. Ja? Also wenn ich meine Daten, Sachen, die ich aufrufe, Sachen, die ich versende, irgendwo ins Internet schicke, dann gehen diese ganzen Daten unverschlüsselt über meinen Internet-Service-Provider, also T-Online oder AOL gibt es ja schon gar nicht mehr, aber hier Das merkt man wieder mein Alter. O2 und Akko würde ich jetzt gerade sagen, das nächste Fettnäpfchen gewesen. Aber ihr wisst schon, ja? Also diese
Freenet. Ja, genau. Da habe ich auch eine CD zu Hause.
CompuServe. How low can you go? Ja, also auf jeden Fall gehen diese Daten dann halt über den Internet Service Provider unverschlüsselt ins Netz und können halt an jeder Stelle abgegriffen werden. Ja? Und werden das sicherlich teilweise auch. Und es ist prinzipiell, also dieses Wort, diese drei Buchstaben VPN, wer das noch nicht gehört hat, einfach mal googeln. Kann nie schaden, sich darüber ein bisschen schlau zu machen, weil das ist echt ein mächtiges Ding. Denn wenn ich über so einen VPN-Tunnel, über so einen VPN-Anbieter eben dann mich ins Internet verbinde, habe ich verschiedene Vorteile. Zum einen gehen sind meine Daten verschlüsselt, ja, die ins Internet gehen. Zum anderen geht, wie gesagt, diese Anfrage, nach welchen Daten auch immer ich raussende, nicht direkt von meinem Anschluss aus, sondern von diesem Server, der sich stellvertretend für mich stellt. Das heißt, ich bin zweitens anonym im Internet unterwegs. Und das sind ja schon zwei Punkte, die eigentlich recht attraktiv sind. Ja? Also wird viel... Wird gerade nach dieser NSA-Geschichte wurde ja viel lamentiert und sich aufgeregt darüber. Aber eine interessante Frage ist ja eigentlich vielmehr, was kann ich dagegen machen? Ja? Und es gibt halt einfache Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Und die sind nicht mehr nur Nerds und Geeks vorbehalten, sondern es gibt einfache Programme dafür. Und wie gesagt, wir arbeiten ja momentan auch gerade an so einer Lösung, dass man mit einer Box, die das für einen übernimmt, die man einfach an den Router anschließt, dann automatisch über so einen Tunnel geht, versuchen das also so zu vereinfachen. Da wird sicherlich in den nächsten Monaten, Jahren noch viel passieren. Viele Dinge, die früher kompliziert waren und Geeks vorbehalten waren, die sind heute einfach nutzbar. Ja? Und das ist ja auch mal die Frage, ob es dann auch angenommen wird, wenn es von Nutzern einfach einzusetzen ist. Also wie gesagt, von daher beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema VPN, wenn es euch interessiert. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass man sich nämlich zum Beispiel auch noch aussuchen kann, über welchen Server in welchem Land man ins Internet geht und kann damit dann gegebenenfalls auch Inhalte aufrufen, die für das Land, aus dem man kommt, eigentlich gesperrt sind.
Dieses Video ist leider in Deutschland nicht verfügbar.
Ganz genau.
Aber Netflix schiebt dem ja jetzt einen Riegel vor.
Ja.
Oder wie kann man das jetzt interpretieren?
Netflix versucht das und macht es damit natürlich den VPN-Anbietern schwerer. Aber im Endeffekt ist das wie überall, es ist immer so ein Ringen um den Vorsprung, ja. Netflix hat dann natürlich jetzt damit erstmal eine Barriere vor verschiedene Lösungen vorgeschoben. Man kann mit einigen Lösungen, VPN-Lösungen, jetzt sicherlich nicht mehr amerikanische Netflix-Serien gucken oder aus anderen Ländern. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis das nächste Tool kommt oder die Anbieter nachrüsten. Und letztendlich muss nur technisch analysiert werden, was die machen. Und das muss dann wieder umgangen werden. Das wird auch passieren. Und dann wird es wieder gehen.
Das ist ja, das Interesse ist zu groß.
Ja.
Und das deutsche Angebot bei Netflix so schlecht.
Ja. Aber bei Amazon Prime, aber ich spreche aus erster Hand, ne? Ich habe letztens irgendwas versucht, auf Englisch zu gucken. Ach ja, Akte X. Ich habe aber wieder ein Thema im Bogen gespannt. Ich wollte letztens bei Amazon Prime, wo ich jemanden kenne, der eine Mitgliedschaft hat, Akte X auf Englisch gucken. Und das ist natürlich nicht möglich bei amazonprime.de.
Bei einigen Sachen schon.
Bei einigen Sachen schon.
Ja, Selbstproduktion von richtig, Amazon, genau, ja super, stimmt, danke.
Ja, wobei, Mr. Robot gibt es auch auf Englisch.
Ich wollte gerade sagen, Mr. Robot ist auch ein gutes Stichwort hier. sehr interessante Serie, die man durchaus mal erwähnen kann. Und
ich habe halt überlegt, wie bringe ich Mr. Robot hier ein?
Ich habe es auch auf dem Weg hierher überlegt.
Es ist vor allen Dingen auch, also das nicht, sprechen wir mal kurz über Mr. Robot, warum
ja,
nicht?
Ja, gerne, ja.
Was die Serie nämlich auszeichnet, passt ja auch so ein bisschen zum Thema, finde ich, ist, dass... Also das ist der erste Film, die erste Serie ist, in der wirklich das Thema IT und auch Hacking glaubwürdig behandelt wird.
Ja.
Es gibt nicht irgendwelche Zahlenkolonnen und irgendwelche Nahaufnahmen auf Enter-Tasten, auf die dann so ein Finger niedergeht,
ja.
Sondern die allermeisten Sachen sind tatsächlich nachvollziehbar und, ja. Und authentisch. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Nicht nur, weil ich da ein bisschen in der Materie stehe, daran erfreuen konnte, was natürlich auch
das,
ein Grund ist.
Das eben für Geeks.
Aber zum anderen zeigt das halt auch, dass es trotzdem unterhaltsam und nachvollziehbar darstellbar ist. Ne?
Muss nicht irgendwelche. Übrigens benutzt der Hauptprotagonist Kali Linux.
Ah, ja?
Ja.
Was Mr. Robot auch zeigt, ist eigentlich, dass wir, also ich finde, das ist, hat auch so ein bisschen ermöglicht und Einblick, auch wenn es eigentlich Fiktion ist, aber es zeigt schon, dass wir einfach zu frei oder mit unseren Daten umgehen und dass wir uns einfach immer zu sicher gefühlt haben im Internet.
Und die Passwörter zu leicht wählen.
Ja, all sowas. Also das finde ich, es kommt sehr authentisch rüber bei Mr. Robot so, weil der Protagonist
muss sich ja
wirklich bei jedem ein.
Ja, und teilweise muss man ja nicht mehr hacken. Er hat ja die Leute auf Facebook einfach die Sachen, die jeder von sich selbst einfach zusammengesammelt
hat. Ja, ja. Aber das ist übrigens nochmal ein gutes Stichwort mit den Passwörtern. Weil wir ja vorhin bei dem Thema waren, was kann man selber tun? Und das hatte ich vorhin vergessen, aber das ist tatsächlich auch so eine Kleinigkeit, ja. Sichere Passwörter. Eigentlich sollte ein Selbstverständnis sein, und möglichst auch nicht immer das Gleiche verwenden, weil das Problem ist, wird das E-Mail-Postfach gehackt, dann findet sich bestimmt irgendeine Mail, wo man mal ein Passwort angefordert hat und benutzt man jetzt für alle möglichen Dienste im Internet das gleiche Passwort, dann hat sozusagen dieser Eindringling in das E-Mail-Postfach, wenn er dort ein Passwort findet, was man verwendet, gleich den Zugang zu allen anderen Accounts, in denen man dieses gleiche Passwort auch verwendet hat. Ja. Also regelmäßig das Passwort zu wechseln oder auch für gewisse Wichtigkeitsstufen unterschiedliche Passwörter zu verwenden, ist empfehlenswert, definitiv.
Da bin ich Experte, ich würde jetzt fast sagen Story of my life. Wie oft bekommt man nicht diese E-Mail von Foren, unsere Datenbank wurde gehackt, bitte ändert euer Passwort. Und dann fange ich immer an, in meinen Passwortmanager zu gucken, wo ich überall die gleiche E-Mail und das gleiche Passwort verwendet habe. Und dann fange ich an, 37 Seiten das Passwort zurückzusetzen, weil ich einfach Angst habe. Und da habe ich eine technische Lösung entdeckt, die einfach und genial ist. Ein Browser-Plugin, was PDW-Hash heißt, also Passwort-Hash. Warte mal, PW, ich bin schon ein bisschen angetüllt. Also Passwort-Hash, Browser-Plugin, was einfach, wenn man F2 drückt und ein Passwort eingibt, das hasht. Du gibst quasi immer ein gleiches Passwort ein, aber es wird im Prinzip ein Hash von einem Passwort verwendet.
Vielleicht kurz erklären, was ein Hash ist.
Ein Hash ist quasi eine kryptografische Summe.
Prüfsumme eigentlich.
Prüfsumme im Prinzip, ja. Die aber aus Zahlen und Buchstaben besteht und eigentlich deswegen relativ sicher ist als Passwort. Ein Unikat für jede Seite, aber ich muss trotzdem immer nur mein, in Anführungsstrichen, Master-Passwort kennen.
Aber es geht dann natürlich auch nur an dem Rechner, wo du das Add-on drauf hast.
Genau, und beim Smartphone wurde es ein bisschen komplizierter und letztendlich habe ich mich für eine kommerzielle Passwortspeicher.
Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es dass man sich selber ein bisschen kümmern muss und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Quintessenz, ja, dass einfach viel in der Eigenverantwortung liegt. Ja.
Aber um nochmal auf das Thema WLAN zu kommen, ich habe es ja selber nicht geglaubt. Ich habe ja in einer WG gelebt, die immer im Erdgeschoss gelebt hat und wir waren immer die Paketannahmestelle und das war auch unser WLAN-Passwort. Das kann man
Passwort?
Jetzt, das war unser Passwort, ja.
Wirklich? Nicht mehr die SSID, sondern...
Die SSID war komplizierter, aber das Passwort war... Und wir dachten immer, so ein langes Wort, das wird schon keiner knacken, ne? Bis ich irgendwann mal einen Wörterbuchangriff auf unser eigenes WLAN durchgeführt habe und das hat ungefähr 3,5 Stunden gedauert, bis mein 100 Megabyte Wörterbuch es geschafft habe, dieses Passwort zu rekonstruieren. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass so ein langes Passwort, ne? Ich dachte mal, lang ist sicher, ne? Aber natürlich Bullshit. Aber was ich gelesen habe, es gibt ja natürlich, okay, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen in die Tiefe. Ich will jetzt vielleicht gar nicht mit Regenbogentabellen anfangen. Sagt ihr das was? Dass man...
Nee.
Rainbow Tables, ja. Rainbow Tables, dass man quasi, SSIDs und Passwörter vorberechnen kann noch gegen diese Hashes in diese Tabellen rechnen. Ja. Und da habe ich mal gelesen, deswegen habe ich zu Hause eine SSID, die 32 Zeichen lang ist, aus random, im Prinzip ein langer Hexstring, weil ich gelesen habe, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese SSID in einer Rainbow Table drin ist, gegen 0 geht. Und deswegen ist es auch gar nicht
so, wenn übrigens
unklug, quasi auch eine SSID, also einen Namen vom WLAN zu wählen, der möglichst kryptisch ist und möglichst lang.
Hauptsächlich werden damit übrigens Mobiltelefone, Smartphones angegriffen, weil die ja diese, da kann man ja auch das Netz sharen über seine Wi-Fi-Hotspots, eigentlich so heißt ja auch diese Funktion. Und die SSIDs heißen ja immer gleich. Das sind immer Android, AP. Wie es beim iPhone ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, beim iPhone ist es immer unterschiedlich. Dann ist immer der Name des iPhones.
Aber man kann es auch schon selber benennen. So
ist nicht man kann das, aber das ist ja das Ding. Also die 90% Leute nutzen die Voreinstellungen.
Da gibt es auch mal diese Klassiker von diesen Routern, wo man das Passwort aus dem Namen des WLANs zurückrechnen konnte.
Oh Gott, das ist auch hoffentlich schon lange her.
Das ist nicht lange her, 2-3 Jahre. Also ich weiß, dass ich bei mir gegenüber so ein WLAN hatte und ich das mal probiert habe, aber die hatten schon einen gepatchten Router. Ich hatte natürlich die Erlaubnis. Ja. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr sowas versucht, holt euch vorher bitte immer die Erlaubnis vom Netzwerkinhaber.
Okay, spielen wir noch ganz kurz Musik. Die Sendung ist gleich zu Ende und dann ist die Sendung zu Ende. Und in der Zwischenzeit nicht abschalten, so wie der Techniker. Oder wenn, dann könnt ihr noch Mr. Robert gucken. Am besten jetzt.
5 Minuten habt ihr noch.
Ja.
Turned a page. Anarchy was the current right. Boys are chasing girls to get a kiss. Little girls do break my heart. Me and they search the current thing again. And kids today are right to make a fist. Cars are moving faster, 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 faster. Sounds are moving faster, 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 faster. And the beat goes on. And the beat goes on.
Alle bereit?
Alle bereit, wir haben uns hier was ausgedacht. Wir fassen die Sendung zusammen.
Wir haben noch 180 Sekunden und machen jetzt eine Assoziationskette, um die Sendung zusammenzufassen. Fight fängt an.
Tür knacken.
Okay, im Uhrzeigersinn oder dagegen?
Ist das Improvisationstheater?
Ja, Radio, freies Radio.
Das war
Hacking. Okay, Mr. Robert.
Hacking.
Sicheres Passwort wählen.
Türschlösser ohne Schlüssel aufmachen.
Das hattest du eben schon.
Ach so, okay, was anderes. Uhrzeiten, und zwar die Funkuhren immer verstellen.
Geld für illegale Inhalte bezahlen.
VPN.
Oh Mann, ich habe nicht aufgepasst.
Oh Mann, Stunde. Ist nicht schlecht.
Bowlingkugeln auf Pferde schießen.
Kam vor. Kommt immer noch vor.
Geil. Morgen fahre ich zum Zoo und bewerbe mich als Panda.
Bitcoin.
Das wurde nicht erwähnt, dafür das ist mir ausgedacht.
Das steht im Sendeplan.
Fortuna Düsseldorf darf nicht mehr feiern.
Die Nachrichten schaffen es immer wieder.
Die Nachrichten. Also wenn du jemanden fragst, was 10 Jahre Funkfabrik gebracht haben, dann...
Nur die Nachrichten.
Boah, wir waren so gut informiert, Mann.
Aber eigentlich ging es ja um Internet und
schöne WLANs, freie WLANs, sichere WLANs.
Und da ist irgendwie die Quintessenz für mich so ein bisschen... jeder ist auch ein bisschen selber in der Pflicht, seine Geräte zu schützen und seine Daten. Und vor allen Dingen, fragt, wenn ihr nicht wisst, wie es geht, fragt doch einfach mal eure Nerdfreunde.
Oder Max.
Die freuen sich und helfen euch.
Genau. Freifunk.
Ja, so, eine Minute haben wir noch.
Freifunk wäre auch ein Thema
gewesen. Oder freies Radio, Mensch.
Ja, Freifunk.
Freibad wäre mal wieder ein Thema.
Freies Internet. Für alle.
So, das war Funkfabrik vom heutigen Tag. Max ist bei MySpace und wir sind in 4 Wochen wieder bei...
So alt ist er nun wieder auch nicht.
Wenn wir berichten über das Web 3.0.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss. Das schneidet.
Nein?
Also das letzte Lied schneide ich jetzt hier hinten ran.
Ja, okay. Jetzt kommt das letzte Lied.
Genau.